Die Rechtsvorschriften in 2. Mose 21 bis 23 wirken auf den ersten Blick nüchtern und pragmatisch, wer sich jedoch in ihre Bildsprache vertieft, entdeckt einen reichen Schatz an Hinweisen auf Christus, seine Erlösung und auf konkrete Lebensweisen der Gemeinde. Die Spannung besteht darin, dass dieselben Verordnungen, die menschliches Versagen und Gericht schildern, zugleich Wege eröffnen, wie Menschen in die Gegenwart Gottes treten, geheiligt werden und andere mit der Erfahrung von Ruhe und Nahrung im Geist versorgen können. Fülle und Tränen, Ernte, Presse und unverzügliches Darbringen. Das Bild von Fülle und Kelterlichkeit in 2. Mose verbindet Erntefreudigkeit mit dem Druck, aus dem das Kostbare hervortritt. So heißt es in 2. Mose Kapitel 22 Vers 28, mit der Fülle deines Getreides und dem Ausfluss deiner Kelter sollst du nicht zögern. Man sieht hier nicht nur ökonomische Fürsorge, sondern eine geistliche Dynamik, Frucht und Pressung gehören zusammen. Die Ernte steht für gereifte Gabe und Leben, die Kelter steht für das, was durch Druck und Kreuz geschieht, so dass Wein und Ölzeichen von Freude und Salbung hervorbrechen. In 22, 29, 31 finden sich vier Anordnungen, die unser Leben in Christus regeln. Die erste lautet wörtlich, du sollst nicht säumen, deine Fülle und deine Tränen darzubringen. Damit ist gemeint, die Fülle der Ernte und den Ausfluss der Wein- und Ölpressen darzubringen. Typologisch richtet sich dieses Doppelmotiv auf Christus, er ist sowohl die lebensspendende Erde, die Frucht hervorbringt, als auch das durchlittene Kreuz, durch das der Überfluss kommt. Die Anordnung, das Ausfließen nicht zu säumen, deutet darauf, dass die geerntete Fülle und der Ausstoß der Kelter nicht Selbstzweck sind. Vielmehr werden sie dem Herrn dargebracht, damit sie in der Gemeinschaft als Anbetung und als Mittel zur Erbauung der Brüder und Schwestern wirksam werden. So ist die Darbringung zugleich Erinnerung daran, dass Gnade in Empfang und Weitergabe gelebt wird. Mit der Fülle deines Getreides und dem Ausfluss deiner Kelter sollst du nicht zögern. Wenn das Bild von Ernte und Kelter unser Herz trifft, entsteht eine ruhige Dringlichkeit. Gott nimmt das Geerntete und das Durchlittene auf und verwandelt beides in Gaben für seine Gegenwart und für das Leben der Gemeinde. Das tröstet und fordert zugleich, denn es zeigt, dass Kreuz und Frucht nicht getrennt, sondern gemeinsam zum Lob Gottes und zum Heil der Brüder wirken. Erstgeburt und Heiligkeit, Erlösung als Eigentum und Weihe. Die Anordnung, die Erstgeburt dem Herrn zu weihen, spricht von Besitz und von Zugehörigkeit. So heißt es in 2. Mose Kapitel 13 Vers 2, heilige mir alle Erstgeburt. Alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß durchbricht unter den Menschen und unter dem Vieh, mir gehört es. Das erste Leben gehört dem Herrn nicht als bloße Forderung, sondern als bleibendes Zeichen der Erlösung und des Mahles, durch das Israel beim Passa dem Gericht entrissen wurde. Hier zeigt sich, dass die Erstgeborenen sowohl der Menschen als auch des Viehs Gott gegeben werden sollten. 2. Mose 13 nennt als Grund, dass die Erstgeborenen der Kinder Israels beim Passa erlöst worden waren. Da sie erkauft worden waren, also zu einem Preis gekauft, gehörten sie nicht mehr sich selbst. Deshalb mussten sie sich zu Gott hin absondern und für Gott geheiligt werden. Der theologische Kern liegt darin, dass Erlösung Eigentum begründet. Weil Christus stellvertretend erlöst hat, ist das Errettete nicht mehr autonom, sondern geweiht. Heiligkeit erscheint hier weniger als Leistung denn als verwandelte Zugehörigkeit, wer erlöst ist, lebt in der beständigen Erinnerung, dass sein Leben dem Herrn gehört und in seiner Gegenwart Gestalt annimmt. Diese Stellung prägt Identität und Praxis der Gemeinde, sie ruft dazu, das Leben nicht primär zu verwalten, sondern es in der Danksagung und im Dienst vor Gott stehen zu lassen. Heilige mir alle Erstgeburt. Alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß durchbricht unter den Menschen und unter dem Vieh, mir gehört es. Die Vorstellung, mit einem Preis erkauft und dem Herrn geweiht zu sein, kann das Leben innerlich ordnen. Es schenkt Würde und Demut zugleich Würde, weil wir nicht mehr uns gehören, und Demut, weil unsere Weihe in Christus begründet ist. Dieses Bewusstsein lädt dazu ein, in der Stille unserer Berufung zu verweilen und darin Gottes Gegenwart zum Maßstab unseres Lebens werden zu lassen. Sabbat und Sabbatjahr, Christus als Ruhe, die anderen nützt. Sabbatordnung und Sabbatruhe treten in 2. Mose als Fürsorgegebot hervor, 6 Tage sollst du deine Arbeiten verrichten. Aber am 7. Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremde Atem schöpfen. Diese Verse beobachten nicht nur individuelles Ruhen, sie öffnen das Blickfeld für eine soziale Dimension des Heiligen, die Ruhe gilt allen, auch den Schwächeren und dem fremden Gast. Mose 23,12 sagt, 6 Tage sollst du deine Arbeiten verrichten. Aber am 7. Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremde Atem schöpfen. Christus ist der wahre Sabbat. Das Halten des Sabbats, damit das Vieh ruht und der Sohn der Magd und der Fremde Atem schöpfen, ist ein Sinnbild dafür, dass wir Christus als unsere Ruhe annehmen, damit auch andere davon profitieren. In der Auslegung zeigt sich hier Christus als die wahre Ruhe, die nicht selbstsüchtig konsumiert wird, sondern Gemeinwohl schafft. Wer in ihm ruht, gibt Raum, dass Mitgeschöpf und Mitmensch Erholung finden. Die Sabbatidee entfaltet so eine ethische Form, wirkliche geistliche Ruhe hat Auswirkung auf Gemeinschaft und Sorge. Das biblische Gebot verweist nicht nur auf persönliche Erquickung, sondern auf eine Lebensordnung, in der die Erfahrung von Christus zur praktischen Versorgung und zum Schutz der Bedürftigen wird. 6 Tage sollst du deine Arbeiten verrichten. Aber am 7. Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremde Atem schöpfen. Die Ruhe, die Christus schenkt, öffnet Augen für die Bedürfnisse anderer und verwandelt persönliches Innehalten in eine Quelle der Fürsorge. Dieses Geschenk lädt zu geduldigem Staunen über Gottes Versorgung ein und gibt Zuversicht, dass wahre Erholung in Christus nicht egoistisch bleibt, sondern zur Stärkung der Gemeinschaft führt. Herr Jesus, danke, dass du durch Kreuz und Auferstehung Ernte und Rettung gebracht hast, erfülle uns mit der Fülle und den Tränen deines Lebens. Amen.